Was ist jetzt das positive Potenzial des Glaubens und was ist das negative Potenzial des Glaubens? Was in dem Glauben so alles möglich ist, vom positiv bis ultra negativ.
Meine Absicht heute Abend war es, den Glauben nicht in Vor- und Nachteile zu zerlegen, sondern zu zeigen, dass ich das für eine grundsätzlich falsche Denkungsart halte. Dem könnte ich gar nicht Nachteile und auch keine Vorteile abbringen. Ich halte es einfach für einen Fehler, dass man sein Leben, sein Denken unter die Voraussetzung stellt, ich glaube an einen Allerhöchsten, dass man sich leiten lässt in seinem Denken, Fühlen, vielleicht sogar Tun, von einem Fantasieprodukt, nicht von einer Einsicht. Ich wollte mehr dafür plädieren, wenn die Menschen schon immer der Auffassung sind, sie leben hier in einem Jammertal, dann sollten sie sich mal darum bemühen zu ergründen, was ihnen nicht gefällt und warum es ihnen nicht gefällt. Dann hätte man ja immerhin noch ein paar irdische Jahrzehnte Zeit, gegen die Ursachen vorzugehen. Mir missfällt aber ganz grundsätzlich per Beschluss die Existenz eines Höchsten zu glauben, von dem man sich jetzt verspricht, das schafft mir Entschädigung dafür, dass ich all das hinnehme, ertrage als Gläubiger, was ich auf Erden erleide.
Ich habe zu dem Verhältnis von Staat und Kirche noch Fragen. Und zwar möchte ich das gerne an dem Tutu-Zitat machen. Also da hast du ja nur gesagt, die Kirche hat sich einen missionarischen Auftrag gestellt und will alle Welt zu Christen machen und dafür braucht sie halt ihr vieles Geld. Aber braucht sie da nicht auch noch mehr dazu? Weil dieses Beispiel, wo der sagt, am Ende hatten die Afrikaner die Bibeln und die Kolonialisten oder die Weißen oder die Mächte, die halt Afrika besetzt haben, hatten das Land. Also an der Stelle stellt sich mir die Frage, wie arbeiten denn da Staat und Kirche zusammen? Gibt es da nicht auch, sagen wir mal, noch mehr als dass es dem Staat recht ist, wenn die Leute Christenglauben haben und sich halt als Untertanen unter seine Regime fügen, sondern ist es da nicht auch noch so, dass gerade in Afrika die Kirche einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass der alte Imperialismus zumindest erfolgreich sich etablieren konnte?
Selbst wenn es im Ergebnis sich so eingestellt haben mag, wie du das darstellst, ja, ist es gewiss nicht das Selbstbewusstsein und Motiv der Kirche, als Speerspitze irgendeiner imperialen Eroberung nach Afrika zu ziehen. Das muss man schon ernst nehmen, dass sie ganz eigene Interessen verfolgt. Und ihr Interesse heißt, sie wollen die Gemeinde der Gläubigen missionarisch vergrößern. Das tun sie. Und dafür ist ihnen eine staatliche Rückendeckung willkommen und nützlich. Und umgekehrt ist auch dem Staat sicher recht, dass die Geisteshaltung, die christliche Geisteshaltung in den Ländern jenseits seiner Grenzen Verbreitung findet. Es ist nämlich in einer Hinsicht schon mal ganz sicher, dass wenn man eine solche Geisteshaltung verankert, bestimmte falsche Systeme ins Wanken bringt. Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat, wenn der Papst Kuba besucht. Hat er ja, der Wojtyla hat das ja noch gemacht. Und jeder wusste sofort, das ist eine Auffassung des Antimaterialismus, der dienstbare Knechte hervorbringt. Das ist unverträglich mit jeder Form von Planwirtschaft in Anführungszeichen, die sagt, wir wollen die Gesellschaft nicht marktwirtschaftlich, sondern anders organisieren, sodass die Leute versorgt sind auf Erden. Dass das etwas Systemzersetzendes hat, das haben die nicht nur in Bezug auf Kuba gewusst, sondern das wussten sie auch in Bezug auf Polen und die Sowjetunion. Aber in deiner Frage klingt ja noch ein wenig an, ja, was eigentlich? Über das hinaus, was ich gesagt habe.
Ja. Ja, vielleicht nochmal so rum. Also es gibt da, du hast es ja auch genannt, mit dem, die Kirche predigt Frieden und segnet aber jede Waffe, alle Waffen, die für irgendwelche kriegerische Zwecke eingesetzt werden. Und sehe ich schon also noch eine positive Dienstleistung an die wirkliche weltliche Herrschaft und nicht nur das positive oder das pure Akzeptieren, naja, ist halt die Weltmacht Nummer 1, aber und die führt jetzt ihren Irakkrieg. Und dann sagen wir, aber es sollte doch nicht nur Frieden sein, sondern nein, es ist ja da dann doch auch eine sehr aktive Beteiligung daran, und zwar mit kirchlichen Mitteln.
Das ist so. Bomben werden gesegnet, da hast du völlig recht. Das ist in Amerika passiert, das ist auch im Zweiten Weltkrieg passiert. Es gibt Militärpfarrer, die sind in jedem Bataillon unterwegs. Das alles gibt's, ja. Aber vor einem Fehlschluss will ich warnen. Es gibt nicht deswegen den Glauben, weil er so eine Funktion erfüllen kann. Das ist schon umgekehrt. Den Glauben, den gibt es aus ganz eigenen Gründen, die habe ich heute skizziert. Glaube kann im Kapitalismus einen Nährboden beackern und in die Köpfe der Menschen kommen. Ja? Warum das eine 2000 Jahre alte Auffassung schafft, habe ich versucht heute Abend ein bisschen zu erläutern. Aber im Kapitalismus erfunden hätte man das auch nicht. Das mit der Arche Noah und den vielen Tieren und Sodom und Gomorra und dieses ganze Hin und Her, das haben sie übernommen. Man braucht es auch im Übrigen nicht, das wollte ich schon auch betont haben, man braucht nicht notwendig den Glauben, um sich als Staatsbürger in dieser Welt zu beheimaten und zu verankern. Es gibt auch polemische Töne von aufgeklärten Zeitgenossen gegen den Glauben, die man ja auch mal zur Kenntnis nehmen muss. Zum Beispiel wird eingewandt gegen die Kirche. Es passt doch nicht in unsere Zeit der Meinungsfreiheit, dass da überhaupt die Kirche sich anmaßt, mit einem Unfehlbarkeitsdogma den Leuten den Glauben vorzubuchstabieren. Ja, solche Auffassungen gibt's. Gut, da sind Leute gegen das Unfehlbarkeitsdogma und plädieren für Toleranz. Da merkt man, man muss nicht gläubig und kirchlich inspiriert sein, um diesem System die Stange zu halten. Das kann man auch mit dem Argument, hier gibt's Meinungsfreiheit, hier fühle ich mich zu Hause. Die Leute, die sowas aufwerfen, die haben eine sehr unvernünftige Kritik am Unfehlbarkeitsdogma. Also ich würde einer solchen Sache kritisch begegnen mit dem Argument, einen Satz dogmatisch zu behaupten, ist ein Widersinn. Weil man präsentiert ja mit einem Gedanken etwas, das der Einsicht des Menschen zugänglich sein soll. Also spricht man auch seine Einsichtsfähigkeit und den Verstand an. Wenn man gleichzeitig aber so einen Satz, der der Einsicht zugänglich sein soll und ist, als Dogma, also als Verordnung präsentiert, dann verstößt man gegen die Einsicht. Dann behauptet man, er soll unter Umgehung der Einsicht für wahr genommen werden und nicht als wahr eingesehen werden. Das ist ein Widerspruch, sowas.
Nur mal langsam. Wahr eingesehen, ob sie ganz verstanden.
Wenn ich sage, folgende Auffassung ist ein Dogma,
ja,
dann sage ich einerseits einen Satz, von dem jeder andere Mensch einsehen, prüfen kann, ist er richtig, ist er nicht richtig, mache ich ihn mir zu eigen oder nicht. Insofern spreche ich mit einem Satz den Verstand des Menschen an. Ich sage, die Erde ist eine Scheibe, jetzt prüft mal, ob das so ist. Und dann sagst du, du warst gestern aber bei Google Earth und hast gesehen, das ist eine Kugel. Dann widersprichst du mir. Ja? Ich kann aber auch sagen, die Erde ist eine Scheibe und das ist ein Dogma. Dann behaupte ich, dass ein Satz, der der Einsicht zugänglich ist, seinen Wahrheitsgehalt nicht der Einsicht wegen hat, sondern einer Verordnung wegen. Ja, das ist, wenn ich sage Dogma. Das ist ein Widerspruch gegen den Verstand, ihn anzusprechen und dann zu sagen, was du für wahr hältst, wird verordnet. Insofern ist meine Kritik am Dogmatismus, ja, halten wir uns doch lieber an der Seite der Einsicht auf. Die Kritik, die in diesen Zeitungsartikeln beim Papstbesuch laut wird, sagt dagegen nicht, wir sind gegen das Unfehlbarkeitsdogma und halten uns lieber an der Seite der Einsicht fest. Sondern die sagen, wir sind gegen das Unfehlbarkeitsdogma, weil wir uns an der Seite der Toleranz und Meinungsfreiheit festhalten. Das ist eine ganz andere Art von Opposition, und zwar eine falsche. Wer nämlich gegen den Dogmatismus zu Felde zieht, nicht deswegen, weil er den Verstand von seiner Einsicht abschneidet, sondern wer dagegen sagt, Toleranz ist das, was hierzulande angesagt ist, der macht denselben Fehler wie die Dogmatiker, nur anders. Wer nämlich sagt, Toleranz gilt, der hat ja gesagt, bei uns kann man jede Auffassung sagen, weil keine gilt. Der will ja auch nicht sagen, dass man sich per Einsicht für das entscheidet, was man für richtig hält. Sondern der sagt, dieser Versuch, der ist von vornherein irrig. Man kann alles sagen, man darf nur nicht meinen, dass irgendwas gilt. Ja, so ein Mensch schneidet auch den Verstand von Einsicht ab. Sofort. Nur grundsätzlich anders als die Kirche. Er verordnet keinen bestimmten Gedankeninhalt. Das tut die Kirche. Sondern er verordnet die Ungültigkeit aller, aber genehmigten Gedankeninhalte. Bitte.
Also ich finde, man muss da schon sehr stark unterscheiden zwischen, also Einsicht, finde ich, gehört einfach ins Wissenschaftliche. Irgendwas ist zu beweisen, dann sehe ich ein, okay, hier ist ein Beweis, es stimmt, solange kein Gegenbeweis mir vorliegt. Ja. Was aber Toleranz angeht, das ist einfach die Sphäre des Glaubens, wo keine Beweise zu erbringen sind, weil Gott, noch niemand hat Gott gesehen. Und ich finde, es sind zwei Sphären, muss man einfach ganz stark trennen, da kann man überhaupt nicht, kann man nicht irgendwie zusammenbringen. Also
ich denke auch, Toleranz, Sie sagen also, Toleranz existiert nicht.
Doch, Toleranz existiert.
Oder kann es nicht geben? Oder wenn es doch, Toleranz ist gibt, dann gleichzeitig die Intoleranz. Das ist eigentlich die Intoleranz, wenn es Toleranz gibt. Und das, also da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Es gibt sehr wohl Toleranz. Und Toleranz ist ja auch, hat nichts mit Dogmen zu tun, sondern, wie soll ich denn sagen, ist wie ein Wesenszug, den jemand hat. Und da muss ich nicht irgendwas glauben, oder da muss ich nicht jemand, sondern der Mensch an sich existiert, so wie er ist und wie er glaubt und wie er meint, dass er zu sein hat. Dann, wenn ich ihm das zugestehe, dann bin ich tolerant. Egal, wie er auch immer existiert. Ja, und das hat nichts mit Einsicht und Wissenschaftlichkeit und Dogmen zu tun.
Da bin ich anderer Ansicht als Sie. Und zwar deswegen, weil Sie jetzt neben mir sind, stellen Sie sich mal folgende Unterhaltung vor. Ich sage zu irgendetwas meine Meinung. Sie sagen auch Ihre Meinung dazu und dann sage ich Tschüss. dann fühlt sie sich von mir misshandelt, weil ich mich nicht in der Weise, wie der Referent das gesagt hat, mit ihrer Auffassung auseinandersetze und weil ich sie zum Beispiel nicht überprüfe auf ihren, wenn sie so wollen, Wahrheitsgehalt oder sonst noch irgendwas. Und das ist, glaube ich, meint er mit Toleranz. Das ist eine Toleranz, die den anderen misshandelt. Das ist diese Meinungsfreiheit, jeder soll ruhig eine Meinung haben und deswegen sind wir alle tolerant. Mhm. Ja, und das ist keine. Und ich verlange von Ihnen, dass Sie sich mit mir auseinandersetzen, genauso wie Sie das natürlich von mir verlangen. Das ist nur zu menschlich. Aber das, was hier gepredigt wird, so, ja, jeder darf ruhig so seine Meinung haben und deswegen wird er auch nicht.
Es hat mit Toleranz nichts zu tun, wenn ich auch eine eigene Meinung habe.
Ich will auch von Ihnen eine eigene Meinung haben.
Ja, okay. Und die nehme ich zur Kenntnis und finde es in Ordnung oder auch nicht in Ordnung oder sowas. Und das hat.
Wenn Sie die zur Kenntnis
nehmen. Sie dürfen diese Meinung haben. Das
darf ich sowieso haben, dafür brauche ich Ihre Erlaubnis nicht.
Muss ich aber das sagen. Verstehe ich unter Toleranz.
Nein, ich verlange auch von Ihnen, dass Sie sich mit meiner Meinung auseinandersetzen. Also nicht nur, dass Sie diese Kenntnis nehmen. Weil dann ist das ganze Geschäft.
Toleranz, ich kann ja tolerant sein und mich trotzdem mit anderen auseinandersetzen. Also das verstehe ich unter Toleranz. Ich interessiere mich für den Standpunkt des anderen, aber ich sage nicht nein, das ist falsch. Das ist der Dogmatismus, wenn ich das sagen würde. Nein, ich habe recht und das ist falsch. Aber Toleranz ist was, ich höre mir das an, vielleicht überprüfe ich es auch, vielleicht lese ich irgendwelche Sachen dazu und dann setze ich mich damit auseinander und dann komme ich zu dem Standpunkt vielleicht, dass ich mich überreden und sage, okay, du hast recht, oder ich bleibe dann am Standpunkt, bin aber trotzdem tolerant mir gegenüber und sage, okay, ich bin anderer Meinung, aber du darfst deine Meinung haben. Das verstehe ich unter Toleranz. Und deswegen, ich finde, Toleranz, das kann sehr wohl was Aktives sein. Das heißt ja nicht, dass man einfach sagt, okay, jeder kann machen, was er will, mich interessiert gar nichts, ich lasse einfach den anderen. Mir ist es total egal, das verstehe ich nicht unter Toleranz.
Damit ist jetzt aber in der Debatte zwischen euch und Ihnen, je nachdem, ob du oder sie gewünscht wird, ich bin dafür alles offen, die Frage ein bisschen verschoben. Trifft nicht das, was ich sagen wollte. Vielleicht versuche ich es nochmal zusammenzufassen, damit wir ins Gespräch kommen. Meine Auffassung war nicht, Toleranz kritisiere ich deswegen, weil jede Meinung gleichgültig ist, und dann hast du oder sie ergänzt, das Verständnis muss viel weiter gehen, man muss sich mit der anderen Meinung auch aktiv auseinandersetzen, sie nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Da setzt nicht mein Kritikpunkt an, dass ich sage, man muss sich auch mit den Meinungen anderer auseinandersetzen, statt sie bloß passiv zur Kenntnis zu nehmen. Was ich sagen möchte ist, mit der Meinungsfreiheit, mit der Toleranz auf dem Feld des Geistigen wird ein grundsätzlich falscher Umgang mit Urteilen, mit Argumenten verlangt, um das abzugrenzen. Das passiert auch mir, was du gerade schilderst, dass ich mich mit anderen Menschen auseinandersetze über ein Thema und das Ergebnis ist, ich kann ihn nicht überzeugen, er kann mich nicht überzeugen. Dann bleiben eben zwei verschiedene Auffassungen da. Man hat sich nicht überzeugen können. Sowas kommt vor. Das hat mit Toleranz gar nichts zu tun. Das geht mir gerade genauso und das geht mir nicht deswegen so, weil ich mit einem Gebot im Kopf herumlaufe, ich müsste tolerant sein, sondern das ist das Ergebnis eines Meinungsstreits, der darauf zielte, Einigkeit herzustellen und das nicht vermocht hat. Jetzt zu meinem Kritikpunkt. Meinungsfreiheit ist ja nach der einen Seite hin und deswegen wird sie auch immer geschätzt. Scheinbar sowas wie ein großherziges Angebot, ja? Jeder darf seine Auffassung sagen. Ich muss schon sagen, dass ich bei dem Charakter des Angebots Zweifel bekomme. Warum wird es eine ausdrückliche Frage einer Erlaubnis, dass Menschen etwas so Selbstverständliches tun, wie ihre Gedanken zu äußern? Wenn ich sagen würde, hier im Saal hat jedermann das Recht auf seine zwei Beine, dann hätte man wahrscheinlich schon Angst um seine Beine. Weil wieso soll einem Menschen etwas, das er ganz auf sich gestellt, ohnehin hat und besitzt, seine Gliedmaßen und seinen Verstand und das Vermögen, sich auszudrücken. Unter eine ausdrückliche Erlaubnis einer höchsten Instanz gebeugt werden. Sinn macht das nur, wenn diese erlaubende Instanz die Lizenzen erteilt, sich damit auch das Recht vorbehält, Lizenzen zu entziehen. Würde ich beispielsweise, es klang gerade in eurem Dialog so an, dir oder Ihnen begegnen mit dem Argument, ich toleriere heute Abend deine Meinung. Es würde mir als Unverschämtheit ausgelegt, weil ich mir anmaße, eine Lizenz zu entziehen, indem ich sie ja erteile. Wer das kann, kann auch das Gegenteil. Der Staat tut das. Er sagt, hier gilt Meinungsfreiheit. Ihr dürft etwas, nämlich Meinungen äußern. Zweitens stehen die geäußerten Meinungen unter einem Generalvorbehalt. Das Angebot, jede Meinung darf geäußert werden, geht nämlich mit der Verpflichtung einher, dass keine dieser Meinungen auf Gültigkeit pochen darf. Es finden nicht nur verschiedene Meinungen zu einem bestimmten Gegenstand unter dem Dach der Meinungsfreiheit Platz, sondern sogar gegensätzliche, wo man doch denkt, ja, hier lohnt sich's wirklich einmal per Diskussion zu ermitteln, auszustreiten, welche Auffassung stimmt. Denn wenn man nicht weiß, welche Auffassung stimmt, wonach soll man sich dann richten? In der Meinungsfreiheit aber, ich mache sofort Schluss, in der Meinungsfreiheit aber wird ausdrücklich verlangt, differente, ja sogar gegensätzliche Auffassungen zum selben nicht auszustreiten. Das hat seine Bewandtnis darin, dass damit, mit diesem Verbot, sie auszustreiten, gewissermaßen den Menschen die Gewissheit des Handelns auf dem Feld des Geistigen abgeschnitten wird. Wenn man schon nicht sagen kann, in seiner Meinung und Auffassung, wie es sich verhält mit dieser Wirtschaft oder mit den Entlassungen, wenn es darüber kein sicheres Urteil geben kann, weil gerade so gut das Gegenteil in der Meinungsfreiheit berechtigt und anerkannt ist. Ja, wenn man zu keiner sicheren Auffassung kommt, dann hat man auch keinen geistigen Boden, von dem aus man sagen kann, das mache ich jetzt aufgrund dieser Einsicht. Das ist, wie wenn den Menschen auf dem Feld des Geistigen ihre Handlungskompetenz abgeschnitten wird, sodass nur noch eine Kompetenz gilt, die des Staates, der sagt, ja, wir entscheiden, wie es funktioniert in dieser Gesellschaft. Und den Menschen wird sogar dieser Übergang, dieser Schluss auf etwas, das es ganz ohne diesen Schluss schon lange gibt, den Staat, nahegelegt. Man soll sich denken, ja, wenn jede Meinung gleichberechtigt ist, dann kommt man eigentlich überhaupt nicht zu irgendeinem gesellschaftlichen Tun und Handeln. Man muss sich doch nach irgendeiner Meinung richten. Aber ich kann mich nicht nach meiner richten, du nicht nach deiner. Alle sind gleich viel wert, aber ungültig. Nach einer Meinung muss ich doch gerichtet worden sein. Nach welcher denn? Dass die Renten gekürzt werden, ist die Meinung von Herrn Müntefering. Das ist eine gültige Meinung. So wird nämlich jetzt verfahren. Aber die Gültigkeit dieser Meinung kommt nicht daher, dass die Kraft ihres überzeugendsten Inhalts die geltende geworden ist, sondern die ist es Kraft Gewalt geworden, weil der Staat das so macht. Er ist Gewalt, nicht bloß Meinung. Insofern ist es, nur um jetzt die Richtung vor Augen zu stellen, in die das ganze Argumentieren von mir führt, dann bin ich wieder ruhig. Es ist sowas wie die geistige Entwaffnung von Untertanen, die etwas machen sollen, was ihnen vorgegeben wird. Und nicht etwas wollen sollen, was ihnen für richtig und nützlich einleuchtet.